Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Und Achtung, diese Sendung heute wirkt im besten Falle wie ein Wachmacher und kann Spuren eines allseits bekannten Narzissten enthalten.
Denn viele beobachten ja eine gewisse Ermüdung bei der ganzen Aufregung, für die Trump täglich und all die anderen Populisten dauernd im Netz sorgen. Dabei wäre es eigentlich dringend nötig, aktiv zu werden.
Wie das gehen kann, darüber sprechen wir gleich mit dem Journalisten Dirk von Gehlen.
Außerdem lassen wir uns erklären, wer eigentlich der starke Mann hinter Donald Trump ist. Der ehemalige Washington-Korrespondent des Spiegel, Holger Stark, gibt uns einen Einblick in die Welt des Steve Bannon.
Und wir hören, ob der neue Podcast der New Yorker Times, The Daily, mehr liefert als die bloße Vertonung des Blatts.
Die Fragen zu Risiken und Nebenwirkungen stellen heute Theresa Sickertz und Tim Wiese. Hallo.
Hallo. Wir starten wie gewohnt mit Netzmusik. Die kommt von einem professionell unangenehmen Teenager aus Adelaide. So beschreibt sich der Musiker Carney Boy. Der Australier, der veröffentlicht wunderbar eingängige Elektropop-Songs im Netz. Das hier ist Every Time Everything.
There's a weight of a drum on my shoulders, but there's a heavier one. You're standing next to me and you say my name. I'm lost for words. I guess I'll teach you how to drum. The weekend passes and I'm feeling kinda dumb. Saturday, Sunday. And I ask you a question. You say yes. A hug and a wide smile. My mind can finally rest. Or so I thought. Till you drown me in a pool of confusion. Cloudy water, but it cleared. And the things I saw, oh, what a shame for you to break my heart this way. Did you think I'll be okay? And to this day, I swear I haven't recovered. I've even broke another heart. Trying to fix mine. I know you apologize, and so did he. Oh, how nice. But you stole my soul, I don't want it back. Just a misunderstanding, I'm sure it explains the way that you led me on every day. And every time I see you, everything hurts. That's too hard.
Breitband Topic.
Trump, Trump, Trump. Kein Tag vergeht momentan ohne neue Schreckensmeldung vom aktuellen US-Präsidenten. Mauerbau, Abschaffung der Netzneutralität oder Einreisestopp für Menschen aus 7 muslimischen Ländern, auch wenn der jetzt erstmal durch einen US-Bundesrichter ausgesetzt scheint.
Ja, und gleichzeitig kommt da diese Müdigkeit auf bei dieser ganzen Aufregung. Ja, und außerdem, wer gegen Trump und andere Populisten twittert, tritt sich leicht Trolle ein und bekommt deren Hass zu spüren. Die Diskussionskultur im Netz, die scheint völlig am Boden, so, dass manche sich erschöpft und genervt zurückziehen.
Gleich sprechen wir darüber, was man dagegen unternehmen kann. Vorher fasst Jochen Dreyer für uns die Ausgangslage zusammen.
Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss.
Was waren das für Zeiten vor 60 Jahren? Ein energetischer Rudi Dutschke auf dem Podium mit Rudolf Augstein. Mit Herz wurde diskutiert über Vietnam, die soziale Misslage, Alt-Nazis in den Institutionen. Die Hörsäle waren voll, man ging zusammen auf die Straße, engagierte sich in Parteien und Gewerkschaften. Heute wäre eine ähnliche Veranstaltung in Deutschland wohl nur mittelmäßig gefüllt. Es gäbe ein paar Tweets und ein Facebook-Live-Video, wo man mit Herzen oder anderen Emojis seine jeweilige vorgegebene Emotion ausdrücken kann. Nebenbei wird getindert oder gleich Netflix geschaut.
Was habt ihr eigentlich gemacht, als damals die neue Zeit begann, als die Demokratie beendet wurde? Was habt ihr gemacht, fragen junge Menschen in 10 Jahren, wenn sie in einer Diktatur leben, auf einem kollabierenden Planeten? Och, ich habe mich ein bisschen aufgeregt.
Diese Fragen stellt die Publizistin Sibylle Berg in ihrer Kolumne auf Spiegel Online. Ihre Wortwahl ist drastisch. Für sie gibt es kein "Das wird schon werden" mehr. Sie fordert Engagement statt Netflix. Doch selbst so eifrige und meinungsstarke Blogger wie Felix Schwenzel schreiben über eine gewisse Müdigkeit. Diese Müdigkeit, die ausgelöst wird durch eine grotesk hetzerische und verhärtete Diskussionskultur und durch anhaltend populistische Nachrichten.
Aber natürlich ist es besonders ermüdend, wenn man die Nachrichten von einem Irren, von einem Clown sieht, was der da anstellt und dann sich fragen muss, jetzt kann ich eigentlich nichts machen, außer mich aufzuregen, was mache ich dann? Und dann ist, glaube ich, eine natürliche Reaktion, entweder zu verzweifeln oder ermüdet zu sein oder Aktionismus zu entwickeln.
Doch wie müssen solche Aktionen, die auch eine Chance haben, etwas zu bewirken, heute aussehen? Ist es die klassische Demo? Ist es das Engagement in Parteien, wie es Sibylle Berg fordert? Oder ist es die Gegenrede in sozialen Netzwerken? Die Menschen in der Facebook-Gruppe "Ich bin hier" wollen eine neue Diskussionskultur entwickeln und sich aktiv gegen Hetze und Populismus stellen. Sie wollen sachliche Argumente dort schreiben, wo Gerüchte dominieren, Kommentarspalten positiv füllen, statt zu hetzen. Fast 11.000 Mitglieder zählt die Gruppe bisher. Doch noch ist offen, wie viele von den Menschen wirklich aktiv werden und wie viele ihre Mitgliedschaft schon für eine politische Meinungsäußerung halten. Felix Schwenzel hat in den USA gelernt, wie konstruktiv debattieren sein kann, gerade wenn man mal versucht, die Gegenmeinung einzunehmen.
Die Diskussionskultur, die ich kennengelernt habe, als ich mal in Amerika witzigerweise war, als Highschool-Schüler, wo es halt wirklich Debatten in der Schule gab, wo wir gegenseitige Positionen einnehmen mussten und dafür argumentieren, auch wenn es nicht unsere Meinung war. Ein sehr sportlicher Aspekt vom Diskutieren, den finde ich faszinierend und in Deutschland ehrlich gesagt auch so ein bisschen unterentwickelt.
Gegenmeinungen verstehen, ihre Argumente nicht ablehnen, sondern ihnen auf Augenhöhe begegnen? Werden sich im Gegenzug auch Rechtskonservative, Nazis und Hetzer mit liberalen Positionen beschäftigen? Oder diese einfach, wie vorher, abkanzeln? Fake News und Trolltaktiken spielten ihren Zielen ja bisher in die Hand. Felix Schwenzel sieht sich selbst und die Debatten in einem intellektuellen Schwitzkasten. Es ist, als würde auf der gegenüberliegenden Seite des zugefrorenen Sees ein notorischer Lügner rufen, das Eis hält. Und wir laufen alle immer weiter, dem lauten Schreien nach, auf das viel zu dünne Eis.
Und wir müssen, denke ich, weg von diesem Schwitzkasten oder diesem Agenda-Setting oder wie man es auch immer nennen möchte und uns wieder dem eigentlichen Themen widmen, nämlich die Frage, wie wollen wir denn eigentlich leben? Welche Gesellschaft wollen wir haben?
Felix Schwenzel vom Blog wirres.net war das in einem Beitrag von Jochen Dreyer. Und gleich werden wir hier nach Ideen suchen, wie wir aus dem Schwitzkasten wieder rauskommen.
Vorher gibt es einen Löffel Jazz mit ordentlich Hip-Hop, etwas R&B dazu. Das sind die Zutaten, aus denen die kalifornische Sängerin Chiriqui Avett ihre Musik zusammensetzt. The DIY Project heißt ihr aktuelles Album. Wenn was schief läuft, einfach aufstehen, neu machen. Darum geht's in ihrem Song Get Up Remake.
Thank you. tolerate. I come in peace, don't mean no harm. I know my stride comes off intimidating. I know the hate, it radiates. I know this when your game is failing. But a papa boom ching ching, exhibit A, your chick right here. Better keep her calm, but I get her ass above the line. Never getting flashy, though my shine tends to blind. Pulling out my VIPs, if we cool, I see you inside. Working hard to look this ill. I work a 9 to 5, another 5 to 9 to pay my bills. Gonna find me where the green is tightly rolled. Dreaming about a bathhouse in Tokyo, let me hear. Oh, hey, if you've got something to say, give you just a minute when it's not nice anyway. Trying to keep up with the game, trying to keep up with the slang. If you've got something to say, then come say it to my face. 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 Bought the jukebox in the corner. DJ saved my life, yo. Birthed me from a saint. Oh, got to feel the beat playing over on your stereo. Working hard to look this ill. I work a 9 to 5, another 5 to 9 to pay my bills. Gonna find me where the green is tightly rolled. Dreaming about a bathhouse in Tokyo. Listen here. Oh, hey, if you've got something to say, just a minute when it's not nice anyway. Trying to keep up with the game, trying to keep up with the slang. If you've got something to say, then come say it to my face. 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 Get out, yeah. Take your broke ass home. We don't want you acting not so grown. And if you're gonna be here, make a friend, a roller, be your make a drink. We don't want none of your negative energy. Goodbye.
Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur. Sich in den sozialen Netzwerken zu empören, das reicht nicht mehr in Zeiten des Populismus. Jetzt muss gehandelt werden. Und da sind sich auch viele einig.
Tja, wenn da nur nicht diese Müdigkeit wäre. Eine Aufregungswelle nach der nächsten schwappt durch das Netz. Allein diese ätzende Frage jeden Morgen beim Blick aufs Handy. Was hat Donald Trump jetzt kaputt gemacht und will ich es überhaupt noch wissen?
Ja, aber trotzdem ist Protest wichtig. Nur, wie könnte denn eine neue Form von politischer Aktivität aussehen? Darüber haben wir mit Dirk von Gehlen gesprochen, dem Leiter des Ressorts Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung.
Und als erstes wollten wir wissen, wie er den Umgang mit Trump im Netz gerade erlebt.
Was Trump uns gerade zeigt, ist, dass die alten Regeln der Aufmerksamkeit immer noch so funktionieren, dass lautes Brüllen dazu führt, dass man da dann hinguckt. Wir müssen, glaube ich, lernen, dass das nicht der sinnvollste Weg ist und nicht über jedes Stöckchen springen, das da gehalten wird. Also manchmal ist ein Ignore-Storm, wie mal irgendjemand im Netz behauptet hat, also das bewusste Ignorieren von Dingen vielleicht eine ganz sinnvolle Strategie. Der zweite Teil ist, ich bin extrem positiv gestimmt, was die Oppositionsbewegungen angeht, die wir gerade sehen, die sich übers Netz organisieren und die sich sozusagen zur Wehr setzen gegen die antidemokratischen, die rassistischen Vorgänge, die da gerade vom Weißen Haus aus losgehen. Das sind eigentlich positive Zeichen für jemanden, der sich für eine demokratische, offene Gesellschaft engagiert.
Man hat sozusagen die Chance, eine neue Streitkultur zu schaffen. Also erstmal sich anzugucken, was die Gegenseite in Anführungsstrichen da so sagt, formuliert, veröffentlicht und dann eben darauf zu reagieren.
Ich hoffe, dass das so ist. Also ich habe jedenfalls den Wunsch und erkenne bei vielen Menschen in meinem engeren und auch weiteren Umfeld eine Bewegung dahin, dass sie sagen, okay, wenn wir was ändern wollen, fangen wir bei uns an. Und das ist ja lustigerweise die Grundidee der digitalen Vernetzung, dass einzelne Personen vernetzt sind und dass wir nicht mehr unter der Massenberieselung der Massenmedien stehen, sondern dass wir als Einzelne eine Rolle spielen. Und das gilt nicht nur in der Vernetzung, das gilt auch im Umgang mit Fake News, das gilt im Umgang mit Panikmache im Netz und es gilt ganz sicher auch in der Art und Weise, wie wir im Netz streiten und vielleicht am Ende das prägen, was wir uns seit Jahren, glaube ich, in unterschiedlichen Kontexten wünschen, eine digitale Zivilgesellschaft. Und ich meine gerade Anzeichen dafür zu sehen, und das stimmt mich extrem positiv.
Dafür bräuchte man ja tatsächlich den Dialog von unterschiedlichen Lagern auch. Aber ist das nicht letztlich eine sehr trügerische Hoffnung? Denn gerade der Populismus, der setzt ja darauf, die Gegenseite nicht zu respektieren.
Es gibt von dem amerikanischen Wirtschaftswissenschaftler Tyler Cowen einen tollen Ansatz, der sagt, wir müssen die Argumente der Gegenseite verstehen. Es gibt da die Idee eines ideologischen Turing-Tests. Also kann ich die Argumente der Gegenseite benennen? Oder bin ich einfach so gefangen in meiner eigenen Meinung? Bin ich so überzeugt davon, dass ich recht habe, dass ich die Argumente der Gegenseite gar nicht mehr gehört habe? Und wir müssen auf beiden Seiten, auf der, die vermeintlich denkt, sie hat recht, und auf der anderen Seite lernen, damit umzugehen. Es gibt von dem Philosophen Gadamer das tolle Zitat, ein Gespräch setzt voraus, dass die Gegenseite recht haben könnte. Und wenn wir allesamt das versuchen anzuwenden, kommen wir vielleicht zu einer besseren Gesprächskultur.
Wenn wir aber uns noch weiter, also gegenüber auch den Populisten, öffnen, dort das Gespräch suchen, laufen wir dann nicht Gefahr, also weiterhin über jedes Stöckchen eben zu springen, was sie uns hinhalten?
Ich glaube, dass die Diskussion dann eben nicht mehr über die Stöckchen geht, sondern um die Frage, was siehst du eigentlich? Also wie kommst du eigentlich darauf zu argumentieren, dieses Land sei überfremdet? Wo siehst du Menschen, wo siehst du Entwicklungen, die du als Überfremdung verstehst? Wenn wir uns versuchen, auf die Argumente einzulassen, so absurd die uns im ersten Moment erscheinen, verstehen wir vielleicht, warum Menschen so argumentieren. Durchs Netz wird gerade dieses schöne Bild gereicht, wo zwei Menschen vor einer 6 oder einer 9 stehen, und zwar rechts und links davon, und der eine sieht halt eine 6 und der andere sieht eine 9. Und solange wir immer gefangen sind in unserer eigenen Perspektive und sagen, das ist aber eine 9, werden wir niemals verstehen, warum die andere Seite argumentiert. Und wir müssen an den Punkt kommen, zumindest anzuerkennen, dass der eine 6 sieht. Ob man ihn dann davon überzeugen kann, dass er auf meiner Seite eine 9 sehen kann, ist dann der nächste Schritt.
Die Frage, die ich mir stelle, ist denn das Netz überhaupt der richtige Ort für ausgewogene Analyse? Oder sagen wir mal so, durchdringt diese ausgewogene Analyse? Denn wir erleben doch immer, dass eben emotionale Inhalte, das, was aufregt, das, was schwarz-weiß ist, das wird geteilt, das geht viral. Und alles das, was mit bisschen Überlegen, mit bisschen Differenzierung zu tun hat, eher schwierig ist oder dann auch gar nicht so wahrgenommen wird.
Die Entwicklungen, die Sie nennen, die sehe ich auch. Die liegen aber vielleicht auch daran, dass sich die, die jetzt aktiv werden sollten, bisher zurückgehalten haben. Dass die, die sozusagen bisher dabei standen, immer gesagt haben, ah, das ist aber ganz schön schmutzig in diesen Kommentarspalten, da möchte ich mich nicht engagieren. Wenn die jetzt sagen, hey, ich trete ein für eine demokratische und freie Gesellschaft, ich trete ein gegen Hass und gegen diese Wut im Netz, vielleicht gelingt es, eine bessere Kommunikationskultur hinzukriegen. Vielleicht gelingt es, sowas hinzukriegen wie Lichterketten in den 90er Jahren, die auch eine Veränderung in der gesellschaftlichen Wahrnehmung geschaffen haben. Ich will mir diese Hoffnung nicht nehmen lassen, so richtig ihre Befürchtungen sind, aber ich habe, seit ich das Internet kenne, immer die Hoffnung und immer die positive Perspektive, dass es ein Instrument zur Verbesserung sein kann.
Sie sagen ja eben auch, dafür braucht es aber Engagement. Wenn ich mir den ganz normalen Bürger vorstelle, fällt es mir zumindest schwer zu glauben, der kann neben seinem ganzen Alltag und den Informationen, die nebenher noch auf ihn einprasseln, das tatsächlich leisten. Vielmehr entsteht ja so eine Art Ohnmachtsgefühl, weil die Informationsflut auch so wahnsinnig groß geworden ist. Wie kann man dem entkommen?
Ich glaube, der erste Schritt könnte sein, dass man sich dieser Ohnmacht stellt, dass man akzeptiert, dass man keine Antwort weiß, dass man sagt, diese Ratlosigkeit, vor der ich stehe, diese Geschwindigkeit, die mir zu hoch erscheint, diese Fülle an Informationen, die ich nicht mehr bewältigen kann, die sind halt da. Man akzeptiert die mit einem Shruggy-artigen Schulterzucken, also dieses Emoticon, das so fröhlich gelassen auf die Welt blickt. Das mag zynisch klingen, aber ich glaube, das ist die Voraussetzung, um dann zu sagen, ich muss nicht alle Probleme der Welt lösen. Ich fange jetzt an, in der Debatte meiner Ex-Schulfreunde auf Facebook den Menschen zu sagen, dass ich nicht möchte, dass hier so über andere Religionen gesprochen wird. Das kann ein erster Schritt sein. Diese naiv schöne Variante von Graswurzelbewegung, die ist ja die Idee des Internets. Und die kann man wieder beleben, indem jeder Einzelne sich überlegt, engagiere ich mich irgendwo? Oder auch ganz banal sagt, ich teile diesen Inhalt nicht mehr. Ich teile diesen Inhalt nicht mehr, indem es um Chemtrails geht, um Fake News. Ich mache dabei nicht mehr mit. Das ist so ein bisschen wie beim Umweltschutz. Man kann auf den Atomausstieg hoffen und man kann tatsächlich ganz banal anfangen, keine Plastikbecher mehr zu verwenden und seinen Müll zu trennen.
Was könnten denn noch andere wirksame Formen des Protests sein? Sie haben gerade die Lichterketten angesprochen oder das war in den 90ern oder eben zu sagen, ja, ich widerspreche einfach irgendwelchen Äußerungen im Netz. Wie kann ich noch aus meiner Komfortzone rauskommen oder wie muss ich aus meiner Komfortzone rauskommen? Es wird ja oft auch vorgeworfen, über den Klicktivismus geht es nicht hinaus, also dass man eben Daumen rauf oder Daumen runter macht und meint, damit hätte man jetzt eben schon mal die Welt gerettet.
Ich glaube, dass das sozusagen ein Kernproblem ist, dass dieser Begriff des Klicktivismus da ist, dass man das sozusagen abwertet und sagt, ja, das ist ja gar kein richtiges Engagement. Ich finde das super, wenn Leute sich engagieren. So eine Kampagne wie das Ich bin hier ist Klicktivismus und sorgt aber dafür, dass Stimmungen anders dastehen. Also der erste Punkt wäre ganz klar zu sagen, engagiere dich auch im Netz, engagiere dich in diesem Klicktivismus. Der zweite Punkt ist, ich glaube, wir müssen sehr viel stärker in Netzen denken. Ich bin sehr begeistert davon, was Jan Böhmermann diese Woche mit dem Every Second Counts Variante in Europa gemacht hat. Er hat europäische Witzemacher und Late-Night-Talker zusammengebracht, die jetzt alle zusammen den immer gleichen Witz kopieren von den Holländern, die sagen, wir möchten gerne America First, aber Holland als zweites sehen. Und alle anderen Nationen machen jetzt mit. Und wenn man sich das in Addition anguckt, hat man irgendwie das Gefühl, hey, Europa ist eine große, eine tolle Idee, die eine Verbindung in sich trägt. Und sei es nur, dass wir auf die gleiche Art und Weise über Sachen lachen können, dass wir auf die gleiche Art und Weise uns gegen diesen rassistischen, nationalistischen Politiker im Weißen Haus stellen.
Neue kreative Formen des Protests sind gefragt. Auch kleine Handlungen zählen, findet der Journalist und Buchautor Dirk von Gehlen. Mit ihm haben wir über den richtigen Umgang mit Populismus im Netz gesprochen und was man dagegen unternehmen kann, damit man eben nicht ermüdet.
Wir unternehmen jetzt etwas gegen die Mittagsmüdigkeit und lassen uns anregen von den Maniquiers aus Uruguay. Die gibt es schon seit 7 Jahren, ohne dass wir davon groß mitbekommen hätten. Auch da wird es Zeit, dass sich da etwas ändert. Ihr Pop zwischen lockerem Indie und sattelfesten Surf-Tunes verdient nämlich mehr Aufmerksamkeit. Deshalb hören wir jetzt den Track Nube.
¿Te acordás lo que te dije una vez cuando nos bajamos mal del tren? No vuelvo a esta ciudad donde podés llegar, pero que después no podés volver. ¿Qué pasaba antes de que te conociera? Eso ya no me importa muy bien. ¿Te acordás lo que te dije? Thank you.
Manikies mit Nube. Netzmusik ist das hier bei Breitband und die hat für heute Christian Conradi rausgesucht.
Und er bewegt sich doch, kann man an der Stelle sagen, kann man deinem entsetzten Blick auch entnehmen, weil ich tatsächlich so ein bisschen vor mich hin getanzt habe hier nebenbei. Die Musik ist nett und wer mehr davon hören möchte und nochmal nachlesen möchte, wer war das, der guckt einfach auf unsere Seite breitband.deutschlandradiokultur.de.
Breitband, Medien und Meinungen.
Heute mit Vera Linz. Hallo.
Hallo.
Das Titelbild der neuen Spiegel-Ausgabe schlägt hohe Wellen gerade im Netz. Vom kubanischen Künstler Idel Rodriguez stammt das Cover und es zeigt den US-Präsidenten Donald Trump in einer sehr martialischen Pose als Schlechter, der die Freiheitsstatue geköpft hat.
Ja, und das Bild, da spaltet das Web, da sind wir wieder bei den Empörungswellen. Welche Meinungen kursieren denn dazu?
Ja, vielleicht vorab, die Idee, Trump als ein Schlechter der Freiheitsstatue zu zeigen, ist nicht neu. Das gab es schon im Dezember 2015, also noch vor Beginn des US-Wahlkampfs. Da brachte die Tageszeitung New York Daily einen Enthauptungscartoon mit Trump auf der Titelseite, also ähnliches Bild schon. Jetzt zu den Reaktionen. Das mit Abstand abstoßendste und geschmackloseste Spiegelcover aller Zeiten twittert Julian Reichelt, Chefredakteur von Bild.de. Okay. Aber weiter geht's. Komplett Verlust des moralischen Kompasses, twittert ein anderer User. Oder der Spiegel, formerly known as Serious Political Magazine, wie ein alterndes Playmate verzweifelt auf der Suche nach Aufmerksamkeit, lautet ein anderer Tweet. Auch andere User werfen dem Spiegel vor, er wolle mit diesem Cover aus wirtschaftlichen Gründen auf sich aufmerksam machen. Von blanker Hetze ist auch die Rede. Und Weltautor Klaus Wergin schreibt in einem Kommentar, tatsächlich ist in diesem Spiegelcover beispielhaft kondensiert, was derzeit schiefläuft im hyperventilierenden Anti-Trump-Journalismus. Andere wiederum meinen mutig und richtig und vergleichen den Spiegel mit Charlie Hebdo. Und die Frage, darf man Trump mit einem IS-Schlechter vergleichen, das ist wohl eine Frage, die in den nächsten Tagen noch diskutiert werden wird.
Also einmal im Jahr fragt ja der Freedom of the World Report, wie es um politische Freiheiten und Menschenrechte steht. Erstellt wird der Report von der amerikanischen NGO Freedom House. Stichwort Menschenrechte. Was steht denn in der aktuellen Ausgabe jetzt dazu drin?
Er sagt grundsätzlich erstmal, dass die Welt autoritärer geworden ist und zwar seit 11 Jahren in Folge geht es sozusagen bergab. Nationalistische und populistische Kräfte sieht der Report als größte Gefährdung für Grund- und Freiheitsrechte an und die größten Verluste erlitten hätten demnach die Zentralafrikanische Republik, Gambia und die Türkei. In Europa sieht der Bericht vor allem in Ungarn und Polen die Pressefreiheit durch den Staat bedroht. In Polen etwa kontrolliert die nationalkonservative Regierung das Fernsehen und schränkt systematisch die Berichterstattung aus dem Parlament ein. Und genauer hinschauen müsse man auch auf die USA, denn unter Trump bleibe offen, wie das Weiße Haus künftig mit Freiheitsrechten umgeht. Deutschland kommt übrigens auf 95 von 100 Punkten und ganz oben auf der Liste, da steht Finnland mit 100 Punkten.
Da kann man ja sagen, an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, oder? Das Wort Fake News, das hat eine Jury aus Wissenschaftlern verschiedener deutscher Universitäten zum Anglizismus des Jahres gekürt. Da muss man sagen, das ist kein Negativpreis, sondern er würdigt, dass mit diesem Wort eine Lücke im deutschen Sprachschatz gefüllt worden ist.
Aber inhaltlich sorgen diese Fake News weiter für Aufregung, auch bei der Frage, wie man sie bekämpfen soll. Sorgen macht sich zum Beispiel eben auch die Bitkom, der Verband der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche. Vera, was genau befürchtet er?
Ja, Hintergrund ist ja, dass die Regierung ein Gesetz gegen Falschnachrichten schaffen will. Das hat sie letztes Jahr zum Ende des Jahres im Dezember angekündigt. Und das sorgt eben viele, unter anderem auch Bitkom. Der Verband warnt vor einer vorschnellen Regulierung von Fake News. Rechtsstaatliche Prinzipien und das hohe Gut der Meinungsfreiheit müssten geschützt werden. Laut einer Umfrage des Verbandes sind zwar 68% der befragten Falschmeldungen schon mal aufgefallen, vor allem im US-Wahlkampf und beim Thema Flüchtlinge. Aber die meisten Menschen informierten sich immer auch noch über die klassischen Medien, 92% etwa über das Fernsehen. Und das relativiert ja die Wirkung von Falschmeldungen, meint Bitkom. Und Bitkom befürchtet, dass zum Beispiel die diskutierten Löschpflichten innerhalb von 24 Stunden dazu führen könnten, dass die Betreiber sozialer Netzwerke bei unklaren Fällen mehr Inhalte löschen als notwendig. Also so eine leise Form der Zensur oder Selbstzensur könnte da entstehen. Und mit dieser Sorge ist Bitkom nicht allein. Auch Springer-Chef Matthias Döpfner zum Beispiel hält nichts von staatlichem Einsatz gegen Fake News, wie er diese Woche wieder erneut betont hat.
Vielen Dank, Vera. Und alle Links zu den Medien und Meinungen, die gibt es natürlich wie immer zum Nachlesen auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Feeling less inspired than yesterday, and we can. weekends feel like weekdays, cause these are my weekends. Week from going and going and going, with no clue idea where I'm going. I would rather stay here and lay, but then I hear a voice say, I know you're down, then you're gonna get up. I see you down. Tell me when you're gonna get up. When you're gonna get up. I see you down. When you're gonna get up. I see you down. I see you down. When you're gonna get up. Wake up, wake up. This is of your concern.
Besprechung.
Er zählt zu den engsten Vertrauten von Donald Trump. Bis August vergangenen Jahres hat er das rechtspopulistische bis rechtsextreme Nachrichtenportal Breitbart News verantwortet. Dann ist er als Wahlkampfmanager von Trump aktiv in die Politik eingestiegen.
Und mittlerweile ist daraus eine dauerhafte Beziehung geworden. Steve Bannon ist inzwischen Trumps Chefstratege und sitzt im Rat für nationale Sicherheit, einem Gremium, das die Außen- und Sicherheitspolitik des Landes maßgeblich mitbestimmt.
Und das ist eine interessante Person, ein ehemaliger Medienmacher, der die Medien als seine größten Feinde sieht heute. Wer ist dieser Mann? Wie tickt er? Darüber haben wir mit Holger Stark gesprochen. Er ist Mitglied der Chefredaktion der Zeit. Davor war er Büroleiter des Spiegel in Washington und hat sich sehr intensiv mit Steve Bannon auseinandergesetzt.
Steve Bannon bezeichnete sich ja selbst kürzlich scherzhaft als Darth Vader, nach einer Figur aus Star Wars, die von der dunklen Seite der Macht verführt worden ist. Von Holger Stark haben wir uns deshalb erklären lassen, für welches Weltbild und welche Ideologie Steve Bannon steht.
Also Steve Bannon ist ganz klar der Revolutionär im Weißen Haus, der sagt, es muss alles umgestürzt werden. Er hat sich vor einiger Zeit in einem Interview auch einmal als Leninist bezeichnet, von sich aus gesagt, Lenin wollte den Staat zerstören und das ist auch mein Ziel, ich will das Establishment zerstören. Also er hat praktisch all dem Etablierten in Washington den Krieg angesagt und wird alles dafür versuchen, dieses Washington so weit umzukrempeln, wie es ein echter Revolutionär haben möchte.
Was ist er denn für ein Mensch? Wie würden Sie die Persönlichkeit beschreiben?
Steve Bannon ist ein faszinierender Mensch mit Licht und Schatten, das muss man ehrlicherweise sagen. Ich habe in meinen Recherchen viel mit ehemaligen Mitarbeitern von ihm gesprochen, die allesamt sagen, unabhängig von der politischen Linie ist er jemand, der sich sehr warmherzig, sehr treu um seine Leute auch kümmert, also der durchaus ein soziales Herz auch schlagen hat. Er hat eine Zeit lang als Soldat gedient, als er auf einem Schiff im arabischen Golf. Er war danach bei Goldman Sachs, hat die Harvard Business School durchlaufen, ist selber ein Teil dieser Elite gewesen und hat dann dann irgendwann realisiert, wie sehr ihn das verabscheut. Und seitdem ist er ganz klar ausgerichtet auf die einfachen Leute, um genauer zu sein, auf die weißen einfachen Leute, weil seine grundsätzliche Abneigung gegen die Eliten paart sich bei ihm mit einem tiefen Rassismus. Er sagt von sich ganz klar, dass er sich fokussieren will auf so das weiße Amerika und das muss zur alten Blüte zurückgebracht werden.
Vieles, was Steve Bannon sagt, schlägt sich auch bei Donald Trump nieder, also oder anders formuliert, Trump trägt an vielen Punkten auch die Handschrift von Steve Bannon. Inwiefern kann man sagen, dass Trump eine Marionette auch von Bannon ist?
Also Donald Trump ist niemanden Marionette. Donald Trump ist sein eigener Kopf und sein eigener Chef. Ich glaube auch Steve Bannon, so sehr er manipulieren kann und Leute, die ihn kennen, sagen, er ist ein begnadeter Manipulator, denen gelingt es nur sehr begrenzt, Donald Trump zu manipulieren. Aber man muss ganz klar sagen, jenseits der engeren Familie, also jenseits der Trump-Kinder und des Schwiegersohnes Jared Kushner, ist Steve Bannon ganz klar der Mann, der das Ohr des Chefs, des Präsidenten hat. Er ist ganz klar der Einflüsterer und derjenige, der sich im Zweifelsfall im Weißen Haus auch durchsetzt.
Und man hat ja das Gefühl, eigentlich kann es ihm nur recht sein, dass sich Trump so verhaltensauffällig benimmt im Vordergrund, weil er im Hintergrund dann die Fäden ziehen kann und möglicherweise einen Umbau einleiten kann, von dem wir erstmal nichts mitbekommen, weil Trump im Vordergrund so viel Lärm und so viel Krach macht und so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, oder?
Und das ist auch genau die Rolle, die Bannon gerne ausfüllt. Er sucht nicht das Rampenlicht. Ich habe ihn gesehen im Herbst bei einer der TV-Diskussionen, wo er danach in den Medienraum gekommen ist und ganz als letzter weiter hinten stehend war, gar nicht die Kameras gesucht hat, während die Trump-Familie vorne grinsend, lächelnd in Siegerpose stand. Bannon reicht es, der Einflüsterer zu sein, der das Ohr seines Chefs hat und der dann aber wiederum seine ideologischen Dinge durchsetzen kann. Und dieser Muslim-Bann in Leid gewissermaßen, also der Erlass, dass aus 7 überwiegend muslimischen Ländern im Moment keine Einwanderer mehr nach Amerika kommen dürfen, der ist von Steve Bannon geschrieben worden. Das heißt also, seine programmatische Handschrift ist schon ganz klar zu erkennen.
Ist diese Handschrift auch zum Teil in der Medienagenda zu erkennen? Denn Bannon stand zumindest ursprünglich ja auch Breitbart der populistischen Publikation sehr nahe. Das ist mittlerweile ein bisschen anders, aber trotzdem hat man das Gefühl, auch dort ist seine Handschrift immer noch zu lesen. Inwieweit hängen die beiden zusammen?
Breitbart ist ganz klar das inoffizielle Organ der Trump-Kampagne gewesen während der Wahlkampfzeit. Bannon selber hat, als er noch bei Breitbart war, Trump mehrfach interviewt. Da haben die beiden connected, also eine Verbindung zueinander aufgebaut. Und für Bannon war Breitbart immer der Angriff auf das mediale Establishment, der Versuch, die liberale Ostküsten- und Westküsten-Elite zu durchbrechen, ein alternatives Forum zu machen, diese sogenannte alternative Rechte, also der rechtsradikale ideologische, intellektuelle Sud, der sich in Amerika in den letzten Jahren dort formuliert hat, der hat in Breitbart seine Plattform gefunden und Bannon hat es, soweit es ging, gefördert und man muss sagen, sehr erfolgreich. Breitbart gehört zu den 250 meistbesuchten Webseiten in den USA mit mehr als 30 Millionen Besuchern pro Monat.
Und wie kritisch sehen Sie dieses enge Verhältnis zwischen eben Politik und jetzt eben auch den Medien? Also Steve Bannon, wie gesagt, kommt von Breitbart und ist jetzt selber in der Politik.
Ich glaube, dass Bannon davon überrascht worden ist, dass sie die Wahl tatsächlich gewonnen haben und er damit nicht gerechnet hat. Und seine eigentliche Idee war, ein richtig rechtes, erzkonservatives Medienimperium aufzubauen. Das befindet sich jetzt gerade in einer Rejustierung angesichts dessen, dass Bannon die Seiten gewechselt hat. Aber Breitbart hat exklusiven und privilegierten Zugang und wird weiterhin das Kampforgan sein. Es ist gewissermaßen eine außerparlamentarische Initiative, die Breitbart war, die es jetzt bis ins Weiße Haus geschafft hat und die das Parlamentarische und das Außerparlamentarische als Brückenschlag vereint.
Wie sollten die Medien denn jetzt damit umgehen? Also die rechtspopulistische Plattform hat jetzt auch eine politische Plattform und Bannon kann seine Ideen umsetzen oder eben versuchen, Einfluss zu nehmen. Wie sollten damit jetzt die klassischen Medien umgehen und dem begegnen?
Bannon hat ja vor ein paar Tagen diesen sehr schönen, klaren, unverhüllten Satz gesagt, "The media has to shut up." Die Medien sollen endlich die Klappe halten. Damit war natürlich nicht Breitbart gemeint, sondern die New York Times oder die Washington Post. Und Trump hat bei seinem ersten Besuch bei der CIA den Medien den Krieg erklärt. Ich glaube, dass Medien nicht gut beraten wären, diese Kriegserklärung anzunehmen und sich jetzt ebenfalls als im Krieg befindlich zu betrachten. Aber was wir brauchen, ist klarer, harter, hartnäckiger, kompromissloser Journalismus, der letztlich seiner gesellschaftlichen Aufgabe nachkommt. Und das ist in einer Demokratie im Sinne von Checks and Balances, die Politik der Mächtigen zu überprüfen. Und die Mächtigen heißen jetzt Bannon Bannon und Trump. Das ist die Regierung, die im Moment am Ruder ist. Und Medien sollten alle Kraft, die sie verwenden können, darauf ausrichten, herauszufinden, was hinter den Kulissen im Weißen Haus wirklich vor sich geht. Wirklich dafür sorgen, dass es da keine Dunkelkammer der Politik gibt.
Aber wird dieser seriöse Journalismus, wie Sie ihn beschreiben, was ja die ureigene Aufgabe von Journalisten ist, zu überprüfen, Fakten abzuwägen, richtig darzustellen, wird das überhaupt verfangen, wenn eben auch schon von der Administration von alternativen Fakten gesprochen wird und alles das, was nicht in das Weltbild passt und sich integrieren lässt, das beobachten wir ja bei Herrn Trump auch, sowieso ausgeblendet wird und eben dann nicht als Wahrheit angesehen wird?
Ich halte das für überlebensnotwendig. Eine Demokratie, in der Medien ihrer Rolle des Korrektivs nicht mehr wahrnehmen können, nachkommen können, das ist für mich keine stabile und in sich ruhende Demokratie. Und ich hoffe sehr, dass es neben dem Trump-Amerika auch das gute Amerika gibt. Die Menschen, die mehr darüber wissen wollen, die vielleicht auch aufgeschreckt wurden durch Trumps Erfolg, die ihn am Anfang unterschätzt haben und die jetzt sagen, da muss was passieren. In einer Demokratie müssen sich die Dinge mal austarieren und ich hoffe sehr, dass die Medien und die Leute, die bereit sind, diese Recherchen aufzunehmen, da eine starke Rolle auf dem als Gegenüber, als Kontrapunkt spielen.
Die Medien scheinen also tatsächlich aufzurüsten, auch jetzt im Trump-Zeitalter, zu Recht auch, wie es scheint. Und Bannon selber sieht ja auch die Medien als Hauptgegner für sich selbst, weniger sogar die Opposition. Was glauben Sie, woran liegt das, dass gerade die Medien sein größter Feind sind, obwohl er ja selber ein Mann ist, der aus den Medien kommt?
Ich halte das wirklich für eine Art Armdrücken. Die Medien sind qua konstitutioneller Rolle diejenigen, die Trump, Bannon und andere kontrollieren sollen. Und das passt ihnen einfach nicht. Wir haben es artverwandt gesehen, als Donald Trump einen Richter mit mexikanischen Wurzeln attackiert hat, der seine Stiftung ausgeleuchtet hat und seine Universität geprüft hat. Und immer dann, wenn da ein erkennbar neutraler Scheinwerfer auf diese Politik gerichtet wird, versuchen Trump und Bannon das auszuschalten. Und das machen sie mit sehr smarten und teilweise richtig furchterregenden Mitteln. Fake News in Position gebracht gegen wirkliche News. Alles wird irgendwie relativiert und nivelliert. Am Ende sind es diese alternativen Wahrheiten, alternativen Fakten vermeintlich, die dastehen. Dann bleibt über, glaubt mir oder glaubt denen. Ich bin Donald Trump, ich bin Steve Bannon. Meine Anhängerschaft ist völlig unerreichbar für das, was in der New York Times oder anderswo steht. Und das ist der beste Garant, um ungestört Politik machen zu können.
Wenn man das jetzt mal auf Deutschland übertragen würde, dann könnte man sich vorstellen, ein Mitglied von Compact säße im deutschen Kabinett. Ich finde eine ziemlich schräge Vorstellung.
Ja, es ist immer dieses Zwick mich mal, ne?
Genau. Auf jeden Fall vielen Dank an Holger Stark für das Gespräch, das Sie wie gewohnt natürlich nach der Sendung auch nochmal nachhören können in unserem Breitband-Podcast. Er hat uns den Chefstrategen von Trump, Steve Bannon, näher gebracht.
So, Zitat jetzt. Wir machen melodische Popstücke mit Gitarre und Orgel. Lasst uns Freunde sein. So lautet die schlichte Bandbeschreibung der Crystal Furs aus Texas. Tanzbar und urwurmig könnte man an dieser Stelle auch noch deutlich hinzufügen. Weightless, so heißt ihr Song, den wir uns jetzt angucken können oder vielmehr anhören können, angucken. Wie gesagt, kann man auf unserer Seite breitband.deutschlandradio.kultur.de. Nee, das Kultur kommt vor dem Punkt und dann kommt das DE. Bevor ich mich jetzt weiter verwirrt ins Abseits rede, kommen hier The Crystal Furs bei Breitband.
Yeah. Breitband. Podcast-Kritik.
Und die gibt es jetzt in schöner Regelmäßigkeit immer hier bei uns in der Sendung.
Die Medien in den USA rüsten auf gegen die Angriffe aus der Trump-Regierung, die einige etablierte Medien immer wieder als Fake News bezeichnen. Mit mehr Journalisten und noch mehr hintergründigen Recherchen gehen renommierte Medien wie die Washington Post oder eben auch die New York Times jetzt in die Offensive.
Ja, und dabei probieren die Medienunternehmen auch neue Ausspielwege aus. Seit dieser Woche produziert die Redaktion der New York Times einen täglichen Podcast. Thomas Reinches hat sich The Daily angehört.
Um es mal etwas zugespitzt zu sagen, wenn ich morgens Zeitung lese, dann erfahre ich, was gestern passiert ist. Wenn ich morgens Radio höre, dann erfahre ich, was heute relevant ist. Das ist meine persönliche Sicht und die ist vielleicht ein klein wenig davon gefärbt, dass ich selbst Radio mache. Aber als Radiomacher muss ich zugeben, das, was die New York Times mit ihrem Podcast The Daily macht, das mag die goldene Mitte sein zwischen News von gestern und Relevantem von heute. Dabei war ich nach den ersten 20 Sekunden sehr skeptisch.
This is the first episode of The Daily, a new show from the New York Times. We're here because this moment demands an explanation. I'm Michael Barbaro, a reporter at The Times. Over the past decade, I've covered everything from Walmart, they bugged my phone, to Donald Trump's presidential campaign. He demanded I resign.
Der Moderator Michael Barbaro kündigt an, dass er mir die Welt erklären will und warum er das gut kann. Ja, danke, aber ich liebe Podcasts nicht, um alten Medienhasen und Profi-Bescheidwissern zu lauschen. Und dass er Trump gegen sich aufgebracht hat, ist ja wohl keine große Leistung. Ich will nicht jeden Tag mit einem Podcast starten, der mich mit den neuesten Trump-News direkt wieder aufregt. Aber das passiert nicht.
It's Wednesday, February 1st. It's 8 p.m. on Tuesday night in the East Room of the White House.
Die erste Ausgabe beginnt mit einer Szene, mit einem kurzen Eindruck aus dem Weißen Haus vom Vorabend, als Donald Trump den neuen Richter für den Supreme Court nominiert hat.
The media waits. The clock strikes 8:02 and out walks President Trump.
Thank you very much, ladies and gentlemen.
Es folgt eine ruhige, informative Erklärung, wer Richter Neil Gorsuch ist. Gut, dazu kommt New York Times Rechtsexperte Adam Liptak hinzu.
Adam Liptak is our chief,
noch ein Profi-Bescheidwisser. Aber was mich weiterhören lässt, ist, wie er beiläufig mit ein bisschen Smalltalk eingeführt wird. Das ist unterhaltsam. Und das Gespräch der beiden ist, naja, ungewöhnlich geschnitten.
Adam, let's start with the very basics. Who is Neil Gorsuch?
Neil Gorsuch is a highly accomplished federal appeals court judge in Denver with a glittering resume. Quite conservative, a widely admired writing style.
Like any human enterprise, the law's crooked timber occasionally produces the opposite of the intended effect.
What makes his writing so special?
I read a lot of legal materials, and most of it is deadly.
Wie dieser Ausschnitt von Gorsuch da reingeschnitten ist, das macht mich wach. Meine Radiomacherohren sagen, das kann man doch so nicht machen. Doch, kann man. Die Zeitungsmacher bei der New York Times haben für ihre Podcast-Sparte Producer angeheuert, die wissen, was sie tun. Unter anderem hat die Times Personal von den besten Sendungen des landesweiten Public Radio NPR abgeworben. Diese Radioleute dürfen jetzt bei der Times etwas Neues ausprobieren, zum Beispiel Ausschnitte mitten in Interviews zu schneiden. Das gibt den Gesprächen mehr Kontext, könnte aber auf Dauer auch ein bisschen anstrengend werden. Auf jeden Fall verhindert es, dass meine Aufmerksamkeit woanders hinwandert. Das Highlight der ersten Ausgabe von The Daily ist für mich ein Anruf bei einem Trump-Wähler.
Hello,
Mr. Green, it's Michael Barbaro.
Nicht irgendeinem, sondern dem Chef von Hobby Lobby, einer Kette von Bastelläden. Hobby Lobby hatte vor Gericht dagegen gekämpft, dass das Unternehmen seinen Angestellten eine Krankenversicherung anbieten muss, die Abtreibungen bezahlt. Mit dem neuen Richter am Supreme Court dürfte diese Position nun gefestigt sein. Wie genau die Macher von The Daily sich überlegt haben, wie die Sendung klingen soll, offenbart die zweite Ausgabe. Denn die folgt genau dem gleichen Muster. Es geht los mit einer Szene, dann ein Interview unterbrochen von Ausschnitten, gefolgt von einem Anruf bei einem Trump-Wähler. Mal sehen, wie lange dieses Konzept trägt. Andererseits, ich könnte mir vorstellen, dass die New York Times hier die Vorlage für viele Nachahmer liefert, um Nachrichten podcastgerecht zu verpacken. Mit der passenden Haltung und einer neuen Geschwindigkeit. The Daily ist nicht hektisch, nicht von Zeitdruck oder Breaking News Cycle getrieben, sondern ruhig, freundlich, interessant, witzig. Das Beste aus Zeitung und Radio kombiniert.
Beyoncé announced she's pregnant with twins, with a photo on Instagram that's just.
Ich werde nächste Woche weiterhören, auch weil das Ende der zweiten Ausgabe so toll war. Da geht es nicht um Trump, sondern um Beyoncé und ihr Schwangerschaftsfoto. In 40 Sekunden wirklich tiefsinnig analysiert von einer Times-Reporterin, während ich auf Instagram darüber hinweggescrollt hätte. Manchmal ist es eben gut, wenn Leute einem was erklären können.
Schön, oder?
Ja, absolut.
Erfährt man auch mal wieder ein bisschen was aus der bunten Popwelt, wenn einer einem das gut erklärt.
Was macht denn eigentlich die Frau Beyoncé zum Beispiel? Und vor allen Dingen ist es ja auch so, das Guilty Pleasure ist sozusagen gut verpackt. Man hat die ernsthaften Themen, aber guckt auch mal so ein bisschen über seinen interessierten politischen Tellerrand raus und beschäftigt sich auch mal mit den bunten Themen des Lebens, die ja auch durchaus ihre Berechtigung haben.
Genau, und das macht auf jeden Fall The Daily, der Podcast von der New York Times, den Thomas Reintjes sich angeschaut hat. Und natürlich können Sie das auch noch mal nachhören. In unserem Podcast auf breitband.deutschlandradiokultur.de gibt es gleich im Anschluss an die Sendung.
Ja, wir haben jetzt bei Breitband fast eine ganze Stunde über die Auswüchse und Hintergründe der Berichterstattung über Donald Trump gesprochen, über die Erregungswellen, die durch das Netz gehen. Was ist bei dir da übrig geblieben? Was macht das mit dir?
Also tatsächlich erlebe ich das auch, dass ich müde werde, weil jeden Tag prasseln auf einen neue schreckliche Nachrichten ein und ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr hinterherkommen, was Donald Trump schon wieder alles angestellt hat. Und das macht mich auch schon ein bisschen mürbe. Also mürbe. Das erlebe ich auch.
Ja, ich denke einfach auch, man muss nicht immer jeden Mist, jedes Trump-Zitat teilen tatsächlich. Und das gilt natürlich auch für alle anderen einschlägigen Politiker hier in Deutschland. Sich damit auseinandersetzen, ja, Farbe bekennen, ja, aber nicht die Säue immer mit durchs Dorf treiben.
Ja, dann wird es natürlich auch ganz schön voll im Internet mit dem Trump und dann ist nicht mehr so richtig was für was anderes einfach am Ende da. Das stimmt.
Absolut. Wir treiben jetzt hier gleich das Theatermagazin Rang 1 ins Radio rein, ins Deutschlandradio Kultur. Und da bleibt es heute digital, denn es geht um das virtuelle Theatertreffen von nachtkritik.de.
Und wir wenden uns jetzt auch den schönen Dingen zu des Lebens, und zwar der letzten Netzmusik, die mit ganz verträumten Melodien und mit fantasievollen Sprachbildern daherkommt. Like Snowflakes von den Sunny Intervals aus London.
Ja, da wirbeln wir doch gleich wie die kleinen Schneeflocken aus dem Studio. Wir sind Theresa Sickert und Tim Wiese und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.
Tschüss.
On the taxi ride.